DW Menschen und Märkte.
Vier Zeugen gegen Winterkorn. Fridays for Future gegen RWE. Kapitalisten gegen Kevin. Und Kriminalpolizei gegen Darknet-Händler. Das alles jetzt im Wirtschaftspodcast. Herzlich willkommen, ich bin Andreas Becker. Was wusste der frühere Volkswagen-Chef Martin Winterkorn vom Abgasbetrug und vor allem wann? Ein Gericht wird diese Fragen zu klären haben, denn die Staatsanwaltschaft Braunschweig hat Mitte April Anklage gegen Winterkorn erhoben. Sie stützt sich dabei auf vier Kronzeugen, die zum Teil selbst auf der Liste der Beschuldigten stehen. Das haben Recherchen der Süddeutschen Zeitung und der ARD-Sender NDR und WDR ergeben. Die Zeugen sollen ausgesagt haben, dass Winterkorn nicht nur vom Betrug wusste, sondern außerdem versuchte, die Gesetzesverstöße zu verschleiern. Dagegen lautet Winterkorns offizielle Version noch immer, dass er von all dem quasi erst aus der Zeitung erfahren habe. Peter Hornung.
Martin Winterkorn gab sich selbst überrascht an diesem 22. September 2015.
Die Unregelmäßigkeiten bei Dieselmotoren unseres Konzerns widersprechen allem, für was Volkswagen steht. Auch ich habe zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht die Antworten auf alle Fragen. Aber wir sind dabei, die Hintergründe schonungslos aufzuklären.
In seiner Videobotschaft kurz nach Bekanntwerden des Dieselskandals gab er den Kunden seines Konzerns ein großes Versprechen.
Ich gebe Ihnen mein Wort. Bei all dem werden wir mit der größtmöglichen Offenheit und Transparenz vorgehen.
Der Kontrast könnte nicht größer sein zu dem, was die Staatsanwaltschaft Braunschweig Winterkorn nun zugeschickt hat. Knapp 700 Seiten, die es in sich haben. Der frühere VW-Chef habe sich gegen eine Offenlegung des Dieselbetrugs entschieden und gehofft, die Gesetzesverstöße weiter verschleiern zu können. So lautet einer der zentralen Vorwürfe in der Anklage. Schwerer Betrug, Untreue und unlauterer Wettbewerb sei das, so die Staatsanwaltschaft. Nach Informationen von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung stützen sich die Ankläger dabei im Wesentlichen auf vier Kronzeugen. Alles hochrangige VW-Mitarbeiter, die teilweise noch im Unternehmen sind. Alle sind sie in den Dieselskandal verwickelt. Einer von ihnen ist mit Winterkorn zusammen schon angeklagt. Den anderen droht noch eine Anklage. So zum Beispiel Bernd Gottweis, bei VW früher zuständig für Produktsicherheit. Er hatte bei den Ermittlern ausgesagt, Winterkorn schon im Mai 2014 informiert zu haben, dass die US-Behörden in VW-Dieseln eine Betrugssoftware suchen könnten. Mit diesem Schreiben, so die Staatsanwaltschaft, habe Winterkorn Kenntnis von rechtswidrigen Manipulationen gehabt. Dazu passt aber nicht, dass Gottweis behauptet, er selbst habe nicht gewusst, dass VW wirklich eine Betrugssoftware eingesetzt hatte. Tatsächlich hat die Anklage möglicherweise deutliche Schwächen. Den Recherchen zufolge geht aus der Anklageschrift hervor, dass die Staatsanwaltschaft trotz aufwendiger Ermittlungen keine Papierspur, also keine Dokumente finden konnte, die die zentralen Vorwürfe bestätigen. Auch in den Vorstandsprotokollen von damals Fehlanzeige. Gerade deshalb sind die Aussagen der vier Kronzeugen offenbar so wichtig für die Ankläger. Vermutlich ist es die Hoffnung der Staatsanwälte, dass die Aussagen der geständigen Ingenieure erheblichen Druck auf Winterkorn ausüben werden. Verfahrensbeteiligte jedoch kritisieren das Vorgehen der Staatsanwaltschaft. So hätten die Ermittler Entlastendes ausgeblendet und Widersprüche nicht berücksichtigt. Das gelte nicht nur für die Vorwürfe gegen Winterkorn, sondern auch für die Beweisführung bei den anderen Angeschuldigten. Winterkorn selbst beharrt seit seiner Videobotschaft im September 2015 darauf, er habe erst kurz zuvor vom Betrug erfahren und alles gleich öffentlich gemacht. Sein ehemaliger Arbeitgeber, die Volkswagen AG, äußerte sich schriftlich und wiederholte das, was sie ebenfalls seit damals sagt. Zitat:
Weder der Gesamtvorstand noch einzelne Vorstandsmitglieder der Volkswagen AG waren an der Entstehung und Entwicklung des in den USA begangenen Compliance-Verstoßes beteiligt, noch hatten sie hiervon Kenntnis.
Die Staatsanwaltschaft wollte sich zu den Recherchen nicht äußern. Man werde keine Stellungnahme abgeben, hieß es aus Braunschweig.
Heute haben sich die Aktionäre des Energiekonzerns RWE in Essen getroffen. Finanziell können die ganz zufrieden sein. Es gibt in diesem Jahr eine höhere Dividende. Nach einem umstrittenen Deal mit Konkurrent E.ON will sich RWE bald nur noch um die Stromproduktion kümmern, während sich E.ON auf Netze und Vertrieb konzentriert. RWE-Chef Schmitz schwärmt schon von einer grünen Zukunft und bewirbt sein Unternehmen als großen Ökostromerzeuger. Derzeit aber betreibt RWE noch immer viele Kohlekraftwerke. Und deshalb demonstrierten vor der Halle in Essen 1000 Umweltschützer der Fridays for Future-Bewegung, die auf einen möglichst schnellen Kohleausstieg drängen. Olaf Birnert.
Lautstark demonstrieren fast 1000 Schüler und Aktivisten vor der Essener Grugerhalle. Die Fridays for Future-Bewegung fordert den RWE-Konzern auf, Kohlekraftwerke schnell abzuschalten. Hanna Kamphausen hat die Demo angemeldet. Sie ist gekommen.
Weil wir den Ausstieg aus der Kohleenergie fordern und weil RWE im Hambacher Wald auch Tatsachen schafft und nicht kooperiert und nicht einsieht, dass zugunsten des Klimawandels ein Ausstieg notwendig ist. Und weil wir einfach an die Aktionäre hier appellieren wollen und zeigen wollen, dass es da große Gegenwehr gibt.
In der Halle geht RWE-Vorstandschef Rolf-Martin Schmitz auf die Forderungen der Demonstranten ein und begrüßt, dass Schüler sich generell für ein Thema wie den Klimaschutz interessieren. Aber
Fridays for Future hebt ein Thema deutlich hörbar auf die Tagesordnung und drückt es so ins Bewusstsein aller. Doch zum Fordern gehört auch das Machen. Wir haben die Weichen in diese Richtung gestellt und dabei werden wir Visionen und Machbares im Auge behalten. Das Machbare kommt mir leider in vielen Diskussionen zu kurz.
Der Konzernlenker hat das neue RWE ausgerufen. Möglich macht das ein Tauschgeschäft mit dem Konkurrenten E.ON. Die beiden Energieriesen wollen die RWE-Tochter Innogy unter sich aufteilen. E.ON übernimmt die Strom- und Gasnetze, RWE die Ökostromproduktion.
Unsere Transaktion mit E.ON ist einer der größten in der deutschen Industriegeschichte. Sie macht uns zu einem der führenden Produzenten von Strom aus erneuerbaren Energien weltweit.
Jedes Jahr will das Essener Unternehmen rund 1,5 Milliarden Euro in erneuerbare Energien stecken. Unter anderem in neue Windparks in Schweden und England sowie in Solarstromkraftwerke in Australien. Aber bis das Geschäft mit dem Ökostrom ausgebaut ist, setzt RWE weiter auf die Kohleverstromung. Erst 2038 will man komplett aussteigen. Für Thomas Dreser, Portfoliomanager einer Fondsgesellschaft, die an RWE beteiligt ist, ist das zu spät.
Das ist ein sehr langer Zeitraum bis dahin und wir wären nicht überrascht, wenn die Politik mehr Druck im Laufe der Zeit ausüben wird. Und auch deshalb darf sich RWE nicht auf das Jahr 2038 versteifen, sondern muss so schnell wie möglich mit weniger Kohleproduktion auskommen können. Und wir werden auch das Management daran erinnern, dass da das Nötige eingeleitet wird.
Auch für den Braunkohleabbau im Hambacher Forst fand RWE-Chef Rolf-Martin Schmitz klare Worte. Er verurteilte die anhaltenden Attacken von Aktivisten auf Polizisten, Mitarbeiter und Betriebe. Denn schließlich sei die Rodung des Hambacher Forsts vorerst gestoppt. Ob es weitergehe, müssen Verhandlungen zeigen. Ein Stopp der Umsiedlungen am Braunkohletagebau aber lehnte Schmitz ab.
Die Umsiedlungen in Garzweiler müssen aus sozialen und energiewirtschaftlichen Gründen planmäßig und vollständig abgeschlossen werden. Denn die Kohle in diesen Bereichen wird schon in den frühen 2020er Jahren benötigt, um die verbleibenden Kraftwerke weiterhin versorgen zu können. Und dies steht im Einklang mit den Empfehlungen der Kommission.
Die Aktionäre stützen den Kurs des Essener Energiekonzerns. Denn schon im zweiten Jahr in Folge war die Aktie unter den Top 3 im deutschen Aktienindex. Und auch die Dividende liegt mit 70 Cent deutlich über dem Vorjahreswert. Aber auch bei den Aktionären ist angekommen, dass Klimaschutz langfristig der richtige Weg ist.
Olaf Birnert war das von der RWE-Hauptversammlung in Essen. In öffentlichen Diskursen läuft die Erregungskurve häufig so. Irgendjemand sagt oder postet eine markige These, irgendjemand anderes regt sich auf und antwortet noch markiger, andere machen dann mit und schließlich schlägt die Sache gewaltige Wellen. Am nächsten Tag kann sich dann kaum noch jemand daran erinnern, was überhaupt los war. Dieses Muster ist nicht beschränkt auf Twitter und andere soziale Medien, das war gestern schön zu beobachten. Auslöser war ein Interview der Wochenzeitung Die Zeit mit Kevin Kühnert. Der ist Chef der Jungsozialisten, das ist die Jugendorganisation der Sozialdemokraten, jener SPD also, die derzeit mit der Union die Bundesregierung stellt. Kühnert wurde gefragt, was Sozialismus für ihn bedeutet. Im Interview sagte er unter anderem, dass der Kapitalismus nur durch Kollektivierung überwindbar sei und dass Profite demokratisch kontrolliert werden sollten. Kühnert sprach außerdem davon, private Unternehmen wie den Autobauer BMW in Gemeinschaftsbesitz zu überführen, und er kritisierte, dass Immobilienbesitzer mit der Vermietung von Wohnraum Profit machen. Wörtlich sagte er, konsequent zu Ende gedacht, sollte jeder maximal den Wohnraum besitzen, in dem er selbst wohnt. Zitat Ende. Was dann passierte, fasst Horst Kleuser zusammen.
Eigentlich ist er nur Vorsitzender der Jusos und genauso eigentlich lehnt er die Große Koalition auch heftig ab. Aber einen Tag lang fühlten sich Politiker aus GroKo und Opposition aufgerufen, Kevin Kühnert mal mitzuteilen, was sie von seiner Idee der Kollektivierung von Großkonzernen wie zum Beispiel BMW halten.
Wenn Sie mal mit dem Betriebsrat von BMW sprechen, wie der das findet, was der Kevin Kühnert da zum Besten gegeben hat. Ich meine, die fassen sich alle nur an den Kopf.
Das war Johannes Kahrs, Sprecher des konservativen Seeheimer Kreises in der SPD, der nichts von den Ideen des Genossen hält.
Und deswegen ist es schlau, wenn man erst nachdenkt, bevor man sowas in die Welt pustet.
Der Begriff Mottenkiste fällt auch bei der neuen FDP-Generalsekretärin Linda Teuteberg, die NTV ein Interview gab.
Das sind abgewandte, abwegige Vorstellungen. Und der Wohlstand, den wir in Deutschland haben, der ist durch Freiheit und Wettbewerb entstanden. Und wir müssen das jetzt weiterentwickeln für neue Bedingungen, statt in die Mottenkiste des 19. Jahrhunderts zu greifen.
Sie riet Kühnert zur Lektüre des SPD-eigenen Godesberger Programms.
Kühnert sollte lieber dieses Programm lesen als Karl Marx.
Auch AfD-Spitzenfrau Alice Weidel fiel die originelle Metapher ein und sie nannte Kühnerts Interviewäußerungen in der Zeit ein Herumwühlen in der miefigen Marxismus-Mottenkiste. Schon am Morgen hatte der CSU-Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer kräftige Formulierungen gesucht und gefunden. Er hält die Ideen Kühnerts, dass man nur den Wohnraum besitzen sollte, den man auch selbst bewohne, für das rückwärtsgewandte und verschrobene Retrobild eines verirrten Phantasten. Zustimmung hingegen von den Linken. Chef Bernd Rixinger meint, der Juso-Chef habe doch nur Selbstverständlichkeiten formuliert, was der Geschäftsführer der Partei, Jörg Schindler, knapp auf den Punkt bringt.
Wo Herr Kühnert recht hat, hat er recht.
Ganz so weit geht der SPD-Linke Ralf Stegner nicht.
Wenn der Juso-Vorsitzende sowas macht, finde ich, dann ist das ein gutes Recht. Der ist mir deutlich lieber, ein Juso-Vorsitzender links von der SPD ist, als ein Vorsitzender der Jungen Union, der über Gleichschaltung redet, wenn wir humanitäre Flüchtlingspolitik anschauen.
Und er erinnert sich.
Das haben frühere Juso-Vorsitzende auch gemacht, wie Gerd Schröder oder Andrea Nahles. Das hat aber mit der Tagespolitik nichts zu tun.
Grünen-Fraktionschef Hofreiter hält nichts von Autokonzernen in Staatshand.
Deshalb habe ich ein großes Fragezeichen daran, ob das irgendeinen Sinn macht, Autokonzerne zu verstaatlichen, nachdem wir dieses Modell bereits kennen von VW.
Und sein Parteikollege Sven Giegold, der Spitzengrüne im EU-Wahlkampf, rät zu aktuellerem Politikverständnis.
Weil er nämlich in seinen Sozialismusoptionen irgendwo in den 80er Jahren stecken geblieben ist. Die akademische Debatte hat sich seitdem deutlich entwickelt.
Am weitesten geht der Ex-TUI-Chef Michael Frenzel. Der Präsident des SPD-Wirtschaftsforums, in dem sich Unternehmer treffen, forderte im Düsseldorfer Handelsblatt den Parteiausschluss Kühnerts. Doch Olaf Scholz, Vizekanzler und Bundesfinanzminister, gibt sich in Sachen Kühnert fast staatsmännisch gelassen.
Ach, Gott sei Dank liegt meine Juso-Zeit schon über 30 Jahre zurück, da war der noch gar nicht geboren.
Derart entspannte Reaktionen auf das Interview des Juso-Chefs blieben allerdings die Ausnahme. Doch auch nach der großen Empörungswelle wollte Kühnert seine Aussagen nicht abschwächen. Uwe Lüb.
Juso-Chef Kühnert beharrt auf seiner Kapitalismuskritik. Der Spiegel zitiert ihn mit den Worten, er habe das sehr ernst gemeint, was er formuliert habe. Der Kapitalismus, so Kühnert, sei in viel zu viele Lebensbereiche vorgedrungen. Von der SPD verlangt er eine Diskussion darüber. Über wesentliche Themen müsse man auch im Wahlkampf reden. Kühnert hat in der Zeit von der Vergesellschaftung etwa von BMW und der Begrenzung von Immobilieneigentum gesprochen. Vor allem bei CDU, CSU und FDP stieß das auf Unverständnis. Für Kühnert zeigt das, wie eng die Grenzen des Vorstellbaren geworden seien. Und weiter, da haben 25 Jahre neoliberaler Beschallung ganz klar ihre Spuren hinterlassen. Kritisiert wird Kühnert auch im eigenen politischen Umfeld. Das Wirtschaftsforum der SPD, ein der Partei nahestehender Unternehmerverband, fordert sogar, Kühnert aus der SPD auszuschließen. Im SWR sagte er dazu, viele hätten dadurch erst mitbekommen, dass es dieses Wirtschaftsforum überhaupt gäbe. Die SPD sei kein stromlinienförmiger Laden, sondern eine Partei, in der diskutiert werde. Das lasse er sich nicht kaputt machen.
Juso-Chef Kühnert und die Sozialismusdebatte Uwe Lüb berichtete. Von der oft lauten und aufgeregten Welt öffentlicher Debatten geht es jetzt in die verschwiegenen Ecken des Internet. Genauer ins Darknet, wo Menschen im Schutz der Anonymität allerlei Illegales anbieten. Deutschen Sicherheitsbehörden ist es nun gelungen, eine Handelsplattform mit mehr als 1 Million Nutzern lahmzulegen, die vor allem mit Drogen- und Kreditkartennummern handelten. Die Plattform hieß Wall Street Market und wurde laut Staatsanwaltschaft von drei Deutschen betrieben. Kai Laufen mit den Einzelheiten.
Internet-Shopping ist beliebt und auch wer illegale Waren sucht, wird fündig. Mit ein wenig technischem Aufwand lassen sich illegale Drogen wie Cannabis oder Amphetamine anonym im sogenannten Darknet bestellen. Das Risiko, erwischt zu werden, ist gering. So war es jedenfalls bisher. Laut SWR-Informationen ist deutschen Ermittlern jetzt ein empfindlicher Schlag gegen den illegalen Onlinehandel gelungen. Staatsanwältin Julia Busweiler von der Zentralstelle zur Bekämpfung der Internetkriminalität in Frankfurt am Main.
Der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt ist es gelungen, die Betreiber der weltweit zweitgrößten Darknet-Handelsplattform namens Wall Street Market zu identifizieren. Es handelt sich dabei um drei deutsche Beschuldigte, die mittlerweile festgenommen wurden und sich in Untersuchungshaft befinden.
Rund 1,1 Millionen Nutzer waren auf der Plattform Wall Street Market aktiv. Die Plattform war zwar auf Englisch, man konnte aber auch Deutsch als Sprache wählen. Für die Ermittler ein erster Hinweis auf mögliche deutsche Täter. Das Bundeskriminalamt begann zu ermitteln. Nach ein paar Monaten verdichteten sich die Hinweise auf drei junge Deutsche, ein 22-Jähriger aus Kleve, ein 31-Jähriger aus Bad Vilbel und ein 29-Jähriger aus Esslingen am Neckar.
Die drei Administratoren haben mit dem Betrieb der Plattform Geld verdient. Auf der Plattform wurden verschiedene illegale Güter gehandelt, gefälschte Kreditkartendaten, gefälschte Dokumente und insbesondere Betäubungsmittel. Und daran haben die Administratoren profitiert. Es gab sogenannte Provisionen, die an die Administratoren gezahlt wurden und damit haben sie nicht unerhebliche Einnahmen zu verzeichnen gehabt.
2-6% sollen sie jeweils von den Transaktionen einbehalten haben. Mehrere hunderttausend Euro kamen so zusammen, denn die Plattform war beliebt. Zuletzt hatten 5.400 Nutzer sich als Vendor, also als Verkäufer, registriert. 63.000 Angebote zu Drogen, aber auch zu gestohlenen Kreditkartendaten und Schadsoftware für weitere Cybercrime-Angriffe standen bei Wall Street Market online. Offenbar hatten die Betreiber vor allem ihren eigenen Profit im Sinn, denn Waren, bei denen das Risiko der Strafverfolgung noch höher ist als bei Drogen, ließen sie nicht zu.
Es gab schriftliche Vorgaben dazu, welche Dinge auf dieser Plattform verboten waren und dazu zählten unter anderem Waffen, aber auch beispielsweise Kinderpornografie.
Die Staatsanwaltschaft wirft den drei Administratoren vor allem die Beihilfe zum Drogenhandel vor. Ein juristischer Umweg, denn bisher ist das reine Betreiben einer solchen Plattform noch nicht strafbar. Eine entsprechende Gesetzesvorlage wird seit vergangenem Herbst im Bundesrat diskutiert.
Kai Laufen über das Ende der Darknet-Handelsplattform Wall Street Market. Das war's für heute im Wirtschaftspodcast der Deutschen Welle. In der Technik war Jürgen Kuhn, am Mikrofon Andreas Becker. Danke fürs Zuhören und ein schönes Wochenende.
Das war ein Podcast der DW.